so ein paar Eindrücke, die ich kurz gern geben möchte, bevor ich hinter die Predigt gehe. Und zwar sah ich einen Mann in einer Werkstatt mit schmutzigen Händen. Und du arbeitest irgendwo in einem handwerklichen Beruf und empfindest dich so in deinem Beruf stehend, fragend auch, was soll ich hier? Wie kann ich hier für Jesus einen Unterschied machen und macht das Sinn? Und empfinde, wie Jesus dir zuspricht, dass er dich mit einem neuen Feuer und einer neuen Liebe segnen will und dass wie, ich sah so, wie in eine dunkle Werkstatt ein neues Licht reinkommt. Und ich möchte dich segnen, wenn du vielmal Band. Ich freue mich, hier sein zu dürfen. Ich bin Pastor in der Nachbarsgemeinde und im Sommer haben wir ja normalerweise die Gottesdienste zusammen. Wäre Corona nicht, hä? Wir haben bei uns rechte Probleme mit den Räumlichkeiten. Die Kinder dürfen nur draußen sein im Moment und ja, das ist riesig aus. Aber es kommt schon gut. Gott ist gut, trotz dessen blöder Käfer. Genau. Und ich glaube einfach, dass Gott heute etwas vorbereitet hat, musste etwas schlucken, als ich die Predigt bekommen habe. So dachte ich, Jesus, wirklich, aber empfinde, dass Jesus über etwas ganz Einfaches heute einfach zu dir sprechen will. Und öffne dein Herz, lass ihn zu dir reden, dann wirst du erleben, dass er sogar durch komische Texte zu dir sprechen kann. Und zwar kommt es doch manchmal so, dass du die Bibel liest und dann kommen in die Geschlechtsregister, oder? Denkst du, okay, und der zeugte diesen und diesen und der zeugte diesen und diesen und der zeugte diesen und diesen. Und dann kommen wieder so lustige Aufzählungen und du denkst, was hat das in der Bibel verloren? Und ich erlebe immer wieder, wie Gott durch so ganz merkwürdige Texte einfach zu mir auch spricht. Weil da nicht einfach sinnloses Zeugs drin ist, sondern weil das nicht irgendein altes Buch ist, das nur von Geschichte erzählt, sondern es ist auch ein prophetisches Buch, das durch das Erzählen von Geschichte neue Geschichte schreibt und in unser Leben reinspricht. Ich finde das so stark und habe mich die letzte Zeit immer wieder mit dem Buch Nehemia beschäftigt. Ich finde das so ein schönes Buch, das beschreibt, wie diese Stadt Jerusalem, diese Stadt Gottes neu gebaut wurde. Und da heißt es, wie sie nebeneinander gebaut haben. Und der Gebu hat sein Mauerstück gebaut und Bettina baute anschließend ihr Mauerstück und dann der Mark und sie bauten nebeneinander und fügten die Mauer zueinander hinzu. Da finde ich so ein starkes Bild für Allianz, wo wir unterschiedliche Kirchen haben und wir bauen hier in Frutigen an vielen verschiedenen Mauerstücken und wir fügen das zueinander und es gibt ein Ganzes. Und so wünsche ich mir, dass wir als Geschwister unterwegs sein dürfen und sagen, ich habe hier ein Mauerstück, der dort, wir sind nicht Konkurrenz, wir bauen miteinander am gleichen Reich. Amen. Wir haben den gleichen König, wir bauen an der gleichen Stadt. Und das gefällt mir so. Und das heißt, von einigen, die bauten besonders mit Eifer. Lasst uns diese sein, die mit Eifer bauen. Wir bauen nicht irgendwo so ein Küttermürli. Wir bauen eine große Stadt, ein ewiges Reich. Das wollen wir mit Eifer bauen. So. Und dann wird beschrieben in Nehemia 3, wie sie in der Mauer auch Tore eingefügt haben. Und in Nehemia 12 wird dann beschrieben, wie sie das Ganze dann eingeweiht haben. Jetzt habe ich das mal kurz mitgebracht. Weiß nicht, ob du schon mal in Jerusalem warst. Das ist ganz eine tolle, tolle Erfahrung. Hat mir auch geholfen, nachvollziehen zu können, wieso dass Jesus gekreuzigt wurde, wenn du mal diesen religiösen Spirit da spürst. Du merkst, wie viel Verbissenheit das da ist. Gibt es so einen Eindruck davon. Und da haben sie diese Stadtmauer neu gebaut. Ihr seht das Gelbe da. So verlief die Stadtmauer zur Zeit Nehemias, war so ein längliches Ding. Und oben das schwarze Viereck, das ist der Tempel. Kein Problem, muss nicht zum Optiker, wenn du es nicht lesen kannst. Ich habe keine bessere Karte gefunden. So, genau. So sieht es heute aus. Das ist der Blick vom Ölberg rüber auf den Tempelberg. Und da sieht man die Al-Aqsa-Moschee und den Felsendom. Sieht man da stehen, unten ist Süden, oben ist Norden und das alte Jerusalem verlief so länglich. Jetzt das Taltor, Mistor, Quelltor, Wassertor waren so ein bisschen unten. So könnt ihr euch das etwa vorstellen. Und da, wo jetzt die Moschee und der Dom stehen, da war früher der Tempel. Das haben sie ja zur Zeit Esras, noch 20 Jahre circa vor Nehemia, haben sie das gebaut. Und da war die Stadt, in der Mitte war der Tempel und ringsum war eine Mauer und da waren verschiedene Tore. Und diese Aufzählung, wo ich das gelesen habe, hat Gott plötzlich so zu mir gesprochen und habe empfunden, dass ich heute über das Zeug sprechen soll. Ich hoffe, du kannst was nehmen. Mich persönlich hat es gesegnet. Lass uns da mal reinschauen. Weil in Nehemia 12, ab Vers 27, wird dann beschrieben, wie sie das Ganze eingeweiht haben. Dann hat er zwei Dankeschöre gemacht, der Nehemia. Hat da Sänger gesammelt, die da mit Zimbeln und ihren Musikwaffen um die Mauer umzogen. Dann heißt es ab Vers 31, dass er diese auf die Mauer hochsteigen ließ. Wahrscheinlich etwas oberhalb da vom Misttor sind sie hochgestiegen, etwas unterhalb von diesem Offeltor hat es geheißen. Und dann sind die einen zu Rechten gegangen, nach dem Misttor, Quelltor, Wassertor und die anderen übers Tor Ephraim, Altes Tor, Fischtor, Schaftor und zum Kerkertor. Und es wird da beschrieben, wie sie da diese Tore abwanderten und am Schluss beim Kerkertor und Wassertor stehen geblieben sind. Und da heißt es dann am Schluss, und so standen sie. Und sie sangen laut und sie brachten große Opfer. Und sie waren fröhlich, denn Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht. Und man hörte weithin die Freude Jerusalems. Und das ist so ein Wunsch, den ich habe, dass dieser letzte Vers, dass man den auch über uns in Frutigen sagen könnte. Und siehe, da standen die Christen in Frutigen. Und sie sangen laut und sie brachten große Opfer. Und Gott hatte ihnen eine große Freude gemacht und man hörte weithin die Freude der Christen aus Frutigen. Das ist eigentlich der Wunsch, den ich in mir trage, dass wir als Christen so in unserer Beziehung mit Gott unterwegs sein können, dass Freude aus unserem Leben hervorklingt und alle das hören. Wir haben eine so gute Botschaft. Wir haben eine so gute Nachricht. Nicht, dass ein Gott zornig ist, sondern dass ein Gott gute Gedanken hat über uns Menschen. Dass dein Gott ist, der uns vergibt, der uns ein neues Leben schenkt, eine Hoffnung weit über den Tod hinaus. Wir haben so einen guten Gott. Und ich wünsche mir, dass dieser Lobpreis immer wieder erklingt. Und wenn du das jetzt so gehört hast, denkst du vielleicht, ja, schon nicht ganz so der packendste Text, gell? Aber ich glaube wirklich, dass Gott heute Morgen da drin etwas offenbaren will. Weil wenn wir das Bild so nehmen vom Tempel in der Mitte, dann sind die Tore ja praktisch wie der Zugang zum Tempel. Und der Tempel war im jüdischen Verständnis immer der Ort, wo dir Gott begegnet. Ich bin Gott dankbar, müssen wir heute nicht zuerst in die Kirche, um Gott erleben zu können. Aber von ihrem Verständnis her ist der Tempel der Ort, wo Gott wohnt. Und so ist es ein geistliches Bild für uns. Nicht die Frage, wie kann ich mit Gott ins Reine kommen, wie kann ich ein Kind Gottes werden. Es geht hier nicht um den Heilsplan, der geht nur über Jesus. Sondern es geht darum, dass Gott verschiedene Tore beschreibt, die uns im Leben helfen können und ermöglichen können, in eine Begegnung mit ihm zu treten. Dass da ganz verschiedene Situationen und Tore sind in unserem Leben, wo wir Gott erleben können. Es ist nicht nur ein Weg. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, sondern es sind verschiedene Wege. Und ich möchte heute mit euch einfach diese Tore mal anschauen, weil sie eine tiefe Bedeutung haben und uns vielleicht im Alltag helfen können und erinnern können, dass genau in diesem Moment, wo du vielleicht drinsteckst, dass da wieder ein Tor ist. Zumindest ist deine Möglichkeit, wieder Gott zu begegnen. Gehen wir da kurz drüber. Da war zuerst das Misttor. Da haben sie echt den Mist oder auch den Abfall rausgetragen. Das war da bisschen im Süden, den Abhang runter, haben sie den Köder ins Tal runtergeworfen, so wie man das zum Teil heute noch leider macht in Drittweltländern. So, aber da haben sie den Mist so rausgetragen. Und das Tor ist ein Bild für unseren Zugang zu Gott, für ein Erlebnis mit ihm durch Vergebung. Da bist du vielleicht in einer Situation, wo du merkst, ich habe echt Mist gebaut oder ich trage echt Lasten und Abfall mit mir rum. Und indem du das vor Gott bringst und du Vergebung und Reinigung empfängst, hast du eine Begegnung mit ihm. Eine Beziehung wird neu geklärt, du empfängst neue Erfrischung, da kommt neue Freude, ein reines Gewissen. Das kennst du ja auch von der Ehe vielleicht, oder? Wenn zwei sich streiten und dann Frieden machen, dann ist etwas unglaublich Tolles plötzlich wieder da. Das ist eine unglaublich tolle Dimension, was Vergebung freisetzen kann. Das ist dieses Misttor, das gibt es übrigens heute noch, bin nicht sicher, ob im Originalort, aber ich glaube, dass dein Zugang ist und möchte dir das zusprechen. Wenn du gescheitert bist in deinem Leben oder vielleicht Situationen hast oder auf Dinge zurückblickst und merkst, ah, da ist so viel Mist passiert, vielleicht gerade gestern, das ist dein Zugang. Bleib nicht auf diesem Mist sitzen und mach ein bisschen Selbstmitleid-Tour und fühl dich ein bisschen schlecht und bestrafe dich selber, sondern nimm diesen Mist und bring ihn zu Jesus. Das ist eine Möglichkeit, ihm zu begegnen durch den Mist. Und ich glaube, es gibt die zwei Gruppen von Christen. Die eine brauchen das fast als Haupttor. Ihre Hauptbeziehung, schade, wenn das unsere Hauptmöglichkeit ist, Gott zu begegnen. Da gibt es mehr, oder? Und dann gibt es andere, denen geht es vielleicht mehr so wie das Bild am Anfang vom goldenen Tor, dass dieses Misttor etwas zugemauert ist. Weil man sich so sehr an den eigenen Mist gewohnt ist und damit abgefunden hat, dass man Dinge nicht auf die Reihe kriegt, dass man dieses Tor gar nicht mehr begeht, dass man nicht mehr Buße tut, dass man Dinge nicht mehr zu Jesus bringt, Sachen nicht mehr klärt und so ganz viele Möglichkeiten einer Gottesbegegnung verpasst. Dann war das Quell- und das Wassertor dieses Bild für unseren Zugang durch Versorgung. Wir alle haben Bedürfnisse, Mängel. Geistlich, körperlich, emotional, auch materiell. Und wir sagen, Jesus, ich brauche dich jetzt. Ich brauche, dass du mich erfrischst mit deinem Heiligen Geist. Ich brauche irgendwo seelische Hilfe für meine Emotionen auf die Reihe zu bringen und mein Durcheinander zu ordnen. Ich brauche, dass du reinbrichst in meinen Körper, der irgendwie angeschlagen ist. Oder ich bin finanziell herausgefordert, vielleicht auch durch diese Zeit in der Corona-Zeit, wo du unsicher bist, wie das weitergeht mit deinem Geschäft oder deinem Beruf. Und da war dieses Quell- und Wassertor, das uns immer wieder einlädt, mitten im Mangel, mitten in Nöten und Bedürfnissen zu diesem Gott zu gehen. Und obwohl die Umstände nicht gut sind, ihn zu erleben, nicht erst, wenn er gibt, sondern weil du Mangel hast, kannst du Gott erleben. Und das hilft uns doch auch, schwierige Momente im Leben wertzuschätzen. Nicht zu sagen, ach toll, geht es mir schlecht. Aber Gott hat gesagt, dass uns allen, die wir ihn lieben, alles zum Besten dient. Also jede schlimme, schwierige, unmögliche Situation kann uns dazu helfen, ihm wieder zu begegnen. Kann wie ein Tor sein im Leben, um wieder zu Gott zu kommen. Eine Einladung, komm zu ihm, erlebe neue Versorgung, Entlastung, Sättigung, neue Fülle im Heiligen Geist. Das ist ein offenes Tor, das da ist. Dann war das Tor Ephraim. Das war ja so, dass der Jakob, als er den Segen da ausgeteilt hat, hat er den Josef vorgezogen und hat die zwei Söhne von Josef, den Manasse und den Ephraim, hat er beiden je einen Erbteil gegeben, also hat das Erbe verdoppelt bei denen. Und da hat er sie gesegnet. Manasse war der Ältere, Ephraim war der Jüngere. Und Jakob hat die Hände verkreuzt auf die Köpfe der Söhne gelegt. Und Josef sagte, nein, nein, nicht so. Die rechte Hand auf Manasse, der ist älter, und die linke auf Ephraim, der ist jünger. Weil der Ältere kriegt mehr. Und Jakob sagte, ich weiß. Aber Gott hat Ephraim vorgezogen. Wo wir immer wieder dastehen im Leben, wo Gott einfach kommt. Nicht, weil du jetzt die letzte Woche 17 Stunden Bibel gelesen hast und deine Knie wund gebetet hast, sondern Gott kommt einfach zwischen dir, dass du nicht verdient hast, dass du nicht erwartet hast und er beschenkt dich einfach. Das ist dieses Tor Ephraim. Und manchmal verstehen wir gar nicht, all die Segnungen, die er uns gibt, merken wir gar nicht, dass sie von ihm kommen. Wäre es schade, wenn wir da wie blind sind. Das ist ein Tor durch all die Überraschungen, all die Geschenke Gottes, die Gnade, die von ihm kommt. Und weißt du, was das Tolle ist? Das Tor Ephraim, das war an der dicken Mauer, weil seine Gnade besonders stabil ist, besonders verhält. So. Seine Gnade gilt und besteht. Das ist das Tor Ephraim. Dann geht es weiter zum alten Tor. Wo ich glaube, wir haben auch einen Zugang, gerade die jüngere Generation müsste das vielleicht auch neu entdecken, einen Zugang über Erinnerung. Finde ich ganz spannend. Der David hat einen passenden Psalm mal geschrieben, in Psalm 77 hatte der Kerl echt eine Krise. So, da hat er nichts gespürt, er war verzweifelt, er war betrübt, verzagt, fühlte sich von Gott verlassen, verstoßen. Und es gibt doch diese Wüstenmomente im Leben, oder? Ich glaube, die kennt jeder Christ. Wo du nicht das Gefühl hast, Gott besonders nahe zu sein, wo du nicht das Gefühl hast, seine Stimme deutlich zu hören, sondern wo du irgendwie das Gefühl hast, du stehst vor einer Wand oder in einer Wüste oder im Winterschlaf oder irgendwie eine Öde. Und David hatte genau so einen Moment, schwierige Zeiten. Und hat er gejammert und geklagt und dann in Psalm 77, Vers 12, hat er einen Schlüssel gefunden, dieses alte Tor zu begehen. Was machen wir in Momenten, wo wir Gott nicht erleben, nicht spüren, nichts hören, wo die Gefühle ausbleiben, was schwierig ist, im Glauben auch? Da gibt es ein altes Tor, ein Zugang zu einer Gottesbegegnung durch Erinnerung. Und dann hat er gesagt, darum denke ich an die Taten des Herrn und an seine früheren Wunder. Dann hat er angefangen aufzuzählen. Also die ganzen Psalmen sind immer wieder voll, dass er erzählt, wie Gott die Erde geschaffen hat, da war er ja nicht dabei. Es war nicht ein Zeugnis, das er selber erlebt hat und voll mittendrin war. Dann lobt er Gott für seine Wunder und Taten in Ägypten, war nicht dabei, war hunderte Jahre vor ihm. Und durch die Erinnerung an das, was Gott schon mit anderen getan hat, durch die Erinnerung an die Schöpfungsgeschichte, an die Werke Gottes mit dem Auszug aus Ägypten, ganz Israel, die Treue Gottes drin, hat er sich immer wieder eine Gottesbegegnung ermöglicht. Losgelöst von seinen Umständen. Auch dort war die Mauer dick. Weil dieser Zugang nicht davon abhängig ist, wie es dir geht im Moment und was du gerade erlebst. Dieses alte Tor ist immer offen, zu jeder Zeit. Da kannst du jederzeit eintreten und erleben, wie Gott einfach da ist. Da wirst du Treue erleben, neue Hoffnung kriegen. Da wirst du einfach auch seine Nähe wieder spüren, obwohl du dich eben an der Mauer fühlst. Dieses alte Tor, wo man sich wieder zuspricht, sagen, und Gott war immer treu. Er war treu bei meinen Großeltern, bei meinen Eltern. Er war treu über der Pfimi, über den Gemeinden vor der Pfimi und in der ganzen Kirchengeschichte. Er war treu mit Israel. Und Gott war immer treu, er war immer da. Und durch dieses sich selber erinnern an die frühere Geschichte, geht plötzlich eine Tür auf und du wirst erleben, wie du Gott wieder nahe kommst. Wie du ihn erlebst und ihm begegnen kannst. Und da waren oben im Norden war das Fischtor, da kommen jetzt die zwei Tiere, das Fisch und das Schaf. Das Fisch steht für mich für den Auftrag. Übrigens, das ist nicht biblisch korrekt, was ich hier mache, das ist prophetische Deutung. Du kannst dem auch andere Bilder geben, das ist mir egal. Es geht mir darum, dann etwas zu zeigen am Schluss. Da war das Fischtor, das steht für mich als Bild für unseren Auftrag. Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Und wie viel habe ich erlebt, indem ich Gott diene, indem ich ihm nachfolge und etwas tue, erlebe ich ihn und sein Feuer. Jesus selber hat gesagt, meine Speise ist die, dass ich den Willen meines Vaters tue. Jesus hat in seiner Nachfolge und im Dienen eine unglaubliche Sättigung erlebt. Ein Feuer, eine Nähe zu Gott, Gottes Erlebnisse gemacht in der Nachfolge. Und zum Glück steht daneben auch gleich das Schafdor, wo es nicht ums Tun geht, sondern ums Sein. Wo diese Botschaft ist, dass da das Lamm Gottes sich für uns geopfert hat, dass wir jetzt seine Schafe sind, dass wir uns ohne Leistung einfach in der Beziehung ihm anvertrauen können. Er sagt aber auch, meine Schafe hören meine Stimme und die gehen dann wieder durchs Fischtor, oder? Wenn wir dann seine Stimme hören, dann gehen wir dann wieder durchs Fischtor. Genau. Aber das Schaftor ist ein Ausdruck dafür, auch vielleicht für glanzlose Zeiten, wo du nicht das Gefühl hast, ich bin wirksam, ich bin kraftvoll und Gott, bang, und boom, und peng. Sondern du bist ihm einfach nahe, ganz simpel, schlicht, demütig. Du kannst ihn in der einfachen Stille, im hundsnormalen Alltag erleben, einfach seine Gegenwart. Ohne dass vielleicht ein Wunder passiert, ohne dass vielleicht Großes passiert oder ohne dass du große Nöte hast, einfach ganz normal bist, so wie Jolanda das erzählt hat, wo du merkst, und Gott ist einfach da. Er ist mir nahe. Wie sich diese Verheißung von Jesus erfüllt, wo er gesagt hat, ich bin mit euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und zum Schluss war dann noch das Kerkertor, dieses Gefängnistor. Das ist ein Ausdruck dafür, dass es Momente gibt im Leben, wo wir uns im Gefängnis fühlen, oder? Gefangen, bedroht, in Stürmen, in Nöten. Und auch in diesen Momenten ist eine Möglichkeit da, Gott zu erleben. Nicht erst, wenn du geheilt bist, nicht erst, wenn du befreit bist, nicht erst, wenn alles wieder gut ist und wir im Lobpreis abjubeln können, weil alles gut ist, sondern im Moment, wo du dich im Gefängnis fühlst, wie vielleicht Paulus und Silas, wo sie ungerecht im Gefängnis waren und sie haben ihre Stimme erhoben und Gott mitten im Gefängnis erlebt. Und Gott ist da reingebrochen mit einer Kraft. Es sind so diese 8 Tore, die sie da abgelaufen sind. Ich kann das sonst als Zusammenfassung dann auch noch irgendwie schicken oder irgendwo hinlegen, keine Ahnung. Aber das, was ich dir mit dem zeigen möchte, ist eigentlich, da gibt es so viele Tore, so viele verschiedene Zugänge zum Tempel. Und egal, wo du im Moment bist und egal, was du erlebst, ob du durch schwierige Zeiten durchgehst, emotional, depressiv, ob du finanziell herausgefordert bist, ob du ein Riesenhoch hast und enorm fruchtbar unterwegs bist als Fischfänger so, oder ob du ein einfaches, demütiges Schaf bist, das Gefühl hat, glanzlos unterwegs zu sein, oder ob du Mist buckelst, egal wie es dir geht im Moment. Jede Lebenssituation bietet Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Nicht erst, wenn alles gut ist. Nicht nur, wenn du Probleme hast. Und das möchte ich dir so zusprechen und empfinde, dass Gott heute Morgen einfach so Einladungen aussprechen will und dich erinnern will, dass egal, was du durchmachst, egal, wie es dir geht, das ist eine Möglichkeit, Gott zu begegnen. Warte nicht auf später oder trauere nicht in früheren Zeiten nach, sondern entdecke die Tore im Moment, die da sind. Wir sind manchmal gewohnt, weil alles gut geht, dass man ein Zeugnis gibt und Gott hat das und das getan und dann kommt der Lobpreis von selber und dann ist es gut. So, das ist ein gutes, wichtiges Tor. Aber wir haben ganz viele andere Zeiten im Leben, wo nicht alles gut ist, wo wir noch nicht eingreifen sehen, wo wir noch nicht Lösungen sehen. So. Und da sind trotzdem Tore da. Da sind trotzdem Möglichkeiten da, diesem Gott zu begegnen. Und das Zweite ist, dass benutze nicht immer nur ein Tor. Weil sonst hinken wir. Stell dir vor, du brauchst nur das Misttor, dann braucht es ja fast dein Versagen, um Gott erleben zu können. Ist ja cool, wenn wir das Tor eben offen halten, aber es wäre schade, wenn es das einzige ist. Es ist super, wenn du das Tor der Versorgung, das Quelltor offen hast. Aber wenn wir nur das Quelltor brauchen, dann wird Gott mit der Zeit so zum Hosensack-Heiland, so zum Selektautomaten, weil da gehen wir nur, wenn wir was brauchen. Und wenn alles gut ist, gehen wir nicht mehr zu ihm. Aber es ist gut, wenn wir was brauchen, dass wir gehen. Er ist ein Gott, der hört und der handelt. Es ist gut, wenn du das Tor der Gnade kennst und brauchst. Aber es ist auch gut, wenn du das Fischtor kennst und weißt, Gott hat einen Auftrag für dich. Es wäre schade, wenn wir das Fischtor nicht brauchen. Weil jedes Mal, wenn ich das Fischtor vernachlässige, das Tor vom Auftrag, dann wird so das Feuer etwas matt, öde. Ich habe Dani vorhin erzählt, jedes Mal in den Sommerferien kämpfe ich um das Fischtor. Das ist für mich als Pastor irgendwie sehr schwierig. Weißt du, dann denkst du, jetzt habe ich Ferien, oder? Jetzt interessieren mich Leute mal nicht. Ganz böse gesagt. So, ich mache jetzt Ferien. Ich frage jetzt nicht bei den Camping-Nachbarn nach, wie es ihnen geht. Und dann merkst du, die haben Probleme. Und da könnte man... Und du sagst, nein, ich habe jetzt Ferien. So. Und dann immer wieder zu ringen, sagen, Jesus, öffne meine Ohren. Wenn du was sagen willst, wenn wir es tun können hier und sollen, dann will ich offen sein. Weil ich merke, wenn ich meine Ohren verschließe für sein Reden, dann nimmt das Feuer einfach ab. Oder? Da ist auch dieses Kerkertor. Ist gut, wenn du weißt, wenn du Gefangenheit erlebst, da gibt es Freiheit. Also wäre es schade, wenn es das Einzige ist, das wir begehen. Also benutze nicht nur ein Tor, ich möchte dich so ermutigen, gerade die nächste Zeit vielleicht in deinen Lebenssituationen diese Zugänge zu suchen. Ich habe jetzt nur ein paar Lebenssituationen aufgezählt. Vielleicht steckst du nächste Woche in ganz was anderem drin. Vielleicht bist du auf der Suche nach der Berufung. Vielleicht hast du eine Krise mit Partner, Partnerin, keine Ahnung. Und du suchst Gott, sagst, wo ist das Tor zu dir? Weil ich glaube, da liegt so viel Segen, so viel Frucht und eben so viel Freude drin. Wenn wir mitten in diesen Momenten entdecken, zu ihm zu gehen. Und dieses Bild, das goldene Tor in Jerusalem, habe ich am Anfang gezeigt. Legenden sagen, dass die Juden erwarten, dass der Messias durch dieses Tor einziehen wird, wenn er kommt. Und Muslime, ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, das ist so eine Legende, oder? Haben dann dieses Tor zugemauert und haben vorne hin Gräber angelegt, weil sie gesagt haben, der Messias wird nicht über Gräber gehen, damit kann er nicht kommen. Somit haben sie den Juden eigentlich den Weg versperrt, dass der Messias kommen kann. Und ich spürte etwas von diesem Konflikt, der da schwelt und was da die Probleme sind. Weil auch ihr Mohammed sollte dort irgendwie kommen. Und, ja. Aber es ist für mich so ein Bild geworden, dass auch in unserem Leben so ein Kampf im Gang ist, wo Tore wie zugemauert sind und geistliche Mächte auch darum ringen, dass wir nicht durch diese Tore zum Messias kommen, dass wir nicht durch diese Tore eine Gottesbegegnung haben können. Und vielleicht merkst du, dass du in gewissen Momenten Schwierigkeit hast, mit Gott in Kontakt zu sein. Das ist ganz unabhängig, ganz unterschiedlich, je nach Charakter oder Persönlichkeit. Es gibt Leute, denen fällt es einfach, wenn sie krank sind und leiden, damit zu Gott zu gehen. Und andere stolpern da fast drüber, weil sie dann beginnen zu zweifeln. Es gibt Menschen, denen fällt es leicht, wenn alles gut läuft und sie viel Segen erleben, dass sie dann in Lobpreis hochgehen und Gott loben und ehren. Und andere vergessen in diesen Zeiten plötzlich Gott. Die Frage ist eigentlich nur, welche Tore sind dazu gemauert? Ich merke, wenn es mir extrem gut läuft, ist es für mich immer wieder schwieriger, durch dieses Tor einzugehen. Es geht mir einfacher, wenn es schwierig ist. Das drängt mich näher zu Gott automatisch. Und das, was ich üben will in meinem Leben, ist eben auch bei diesen Toren, die ich noch nicht so gut beschreite, mich darin zu üben. Weil im über die Tore ziehen, erklingt ein Lobpreis und alle hören es. Und das ist ja das, wozu wir eigentlich leben. Damit Menschen um uns herum etwas wahrnehmen von dieser guten Nachricht. Darum möchte ich dich ermutigen, heute Morgen Tore freizulegen, neue Tore zu beschreiten und immer wieder diesen Weg zu Gott zu suchen, egal was du im Moment erlebst. Und meine Frage an dich heute Morgen ist eigentlich, wo stehst du im Moment? Was machst du durch? Was erlebst du gerade? Kommst du zurück aus den Ferien, bist du total tiefenentspannt und jetzt kommt der Ernst des Lebens wieder mit dem Alltag und du würdest lieber noch mal einen Monat verschwinden oder so? Oder bist du müde, fast ausgebrannt? Bist du brennend mit Jesus unterwegs oder eher so Sparflamme? Wie geht es dir in deinem Herzen und wo stehst du in deinem Leben? Und wie könnte das Tor jetzt aussehen zu diesem Jesus? Wo könnte da jetzt eine Möglichkeit sein, diesem Jesus zu begegnen? Vielleicht kann die Band schon mal nach vorne kommen. Wir möchten miteinander dann noch einfach im Lobpreis auch nochmal Gott begegnen und uns ausstrecken und sagen, Jesus, ich glaube, dass du im Alltag viele Möglichkeiten bereithältst, mir zu begegnen. Vielleicht wurdest du frisch pensioniert. Denkst du, was mache ich jetzt mit meinem Leben? Und Gott hat einen Auftrag für dich, einen Plan für dein Leben. Das sind neue Tore, die auf dich warten. Vielleicht leidest du aus Schmerzen, bist krank. Das ist ein Zugang zu Gott, der nicht davon abhängig ist, ob die Heilung kommt oder nicht. Wir beten um jeden Preis um Heilung. Aber egal, ob Heilung kommt oder nicht, ist ein Zugang zu Gott möglich. Und Jesus, komm, lass uns mal die Augen schließen. Jesus, ich danke dir, dass du da bist. Ich danke dir für unsere wundervollen Geschwister hier in der Pfimi, für die Gäste, die da sind. Und ich danke dir, dass du sagst, dass du uns kennst und uns trotzdem liebst. Du hast uns dieses Bild gegeben von einer Stadt, wo du in der Mitte wohnst. Und diese Stadt ist nicht zugemauert, sondern hat so viele Zugänge. So viele unterschiedliche Tore. Damit sagst du, dass du mit uns im Alltag leben möchtest, dass du uns in jeder Season von unserem Leben begleiten möchtest, dass du nahe sein möchtest und uns einlädst, unser Leben mit dir zu gestalten und zu teilen. Und Jesus, ich bete jetzt für uns alle, die wir hier sind, dass wir nicht nur einzelne Tore eben beschreiten, sondern in unseren jeweiligen Lebensphasen entdecken, wo du drin bist. Dich finden. Ich hatte letzte Woche ein Gespräch mit einer Person, die musste operiert werden. Und wir haben das Eingreifen Gottes nicht gesehen in Form von Heilung bisher. Aber wir haben das Eingreifen Gottes sonst gesehen. In der Planung, im Timing, im Dabeisein, im göttlichen Frieden. Ich hatte ein Gespräch mit einem anderen Mann, der hat Krebs. Der wurde nicht auf der Stelle geheilt. Aber der hat so einen übernatürlichen Frieden erlebt von diesem Gott. Der hat einen Zugang gefunden mitten in dieser Not, im Leiden und in Ungewissheit. Ein Zugang zu diesem Vater, und das hat einen Frieden freigesetzt, der nicht davon abhängig ist, was genau jetzt passiert und wie die Umstände aussehen. Und so bete ich, Jesus, dass du jetzt kommst mit deinem Frieden in unsere Herzen, dass du jeder einzelnen Person jetzt zeigst, dass du nahe bist. Du hast gesagt, du weißt, wie viele Haare wir auf dem Kopf tragen oder nicht mehr tragen. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, wo wir stehen. Du kennst unsere Abfallhaufen, unsere Misthaufen. Du weißt, wo wir nicht gut unterwegs sind. Und lädst uns ein, das zu deponieren. Du öffnest Türen zu deinem Herzen. Und so bete ich jetzt für Durchbrüche, auch gerade für Leute, die mit der Bibel Mühe haben, die Mühe haben, sich Zeit zu nehmen für dich, Jesus. Dass Durchbrüche kommen, um dir zu begegnen im Alltag. Dass wir dort deine Stimme hören können und einfach erleben, wie du reinbrichst. Und so bete ich, dass genau das diese Woche bei dir passieren darf. Was wir da bei den Sängern gelesen haben. Und sie standen da und sie sangen laut. Und ich bete, dass du stehen kannst im Glauben. Und ich bete, dass ein neuer Lobpreis aus deinem Herz hervorkracht. Nicht, weil du das machen musst, nicht, weil du denkst, das wäre gut und man sollte doch, sondern weil ein Lobpreis aus deinem Leben hervorkommt, weil du fröhlich bist. Weil Gott sich dir gezeigt hat, mitten in deinen Umständen und Situationen. Jesus, ich bete, dass du da kommst in diese Situation rein und dich offenbarst. Danke dir, Jesus. Danke dir, Jesus. Es ist eine ältere Frau vor mir, die kämpft mit chronischen Schmerzen. Und Jesus ist berührt, wie du das machst. Dass du darüber nicht den Lebensmut verloren hast, sondern wie du es schaffst, immer wieder deinen Blick auf Jesus zu richten. Und ich möchte dich segnen, dass du weiterhin immer wieder deine Augen auf ihn richten kannst. Egal was ist, egal wie du dich fühlst. Sehe jemand, der sich sehr schwach fühlt, körperlich sehr schwach fühlt. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst und neue Kraft schenkst. Eine körperlich, geistlich, emotionale Erfrischung. So ein großer Service an Leib, Geist und Seele machst. Wo du den Rost wegnimmst, brüchige Stellen reparierst, dass eine neue Leichtigkeit und Kraft kommt, sodass diese Person wieder wie ein junges Mastkalb auf der Wiese hüpfen kann, sodass neue Leichtigkeit und Fröhlichkeit und Kraft kommt in dein Leben. Ich segne dich, dass der Heilige Geist dich jetzt gerade berührt. Es ist eine junge Person da, die sich Gedanken macht über die Zukunft. Ich glaube auch, dass Jesus dich einlädt, dir auch Gedanken zu machen über Einsätze, Missionseinsätze. Dass du dort auch mal Dinge schnupperst oder dir ansiehst. Dass du nicht nur in die Richtung von Weiterbildung denkst. Es ist auch Reich Gottes, aber dass er auch Leute in die Mission ruft. Hier, danke Jesus. Danke, dass du dieses Fischtor für einige heute Morgen ganz neu öffnest. Ich glaube auch, dass Jesus dir jetzt auch Nachbarn und Freude zeigt in deinem Geist, wo du spürst, dass du dort einen Auftrag hast, Arbeitskollegen und Kolleginnen, wo Gott dir in Erinnerung ruft, dass er etwas für das beten wir dort auch für Durchbrüche, Jesus, für gute Geschichten, Worte, die eintreffen und Menschen so eine Begegnung mit dir haben können. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ich sehe noch ein Bild von einer Person, die auf einem Berg Berghaufen von, also einen Haufen Geld setzt. Ich glaube, dass jemand auch irgendwie gesegnet wurde. Ich weiß nicht, ob ein Erbe oder mit Pensionskasse oder keine Ahnung, was dieser Berg ist, aber dass Gott dir viel anvertraut hat und dass er dich einfach segnet mit Weisheit, mit der Weisheit Salomos. Dass du Gunst und Gnade vom Vater hast mit diesem Haufen, mit diesem Vermögen oder mit Geld und mit Dingen, die Gott dir anvertraut, gut umzugehen. Möge diese Weisheit Gottes durch dich fließen. Danke, Jesus. So, lass uns auch jetzt aufstehen, zusammen noch ein, zwei oder weiß nicht genau, Lieder singen, um Gott zu begegnen und uns ausstrecken nach ihm und durch diese Tore zu gehen.